Plan Z, der Interview-Podcast mit Tanja Erath.
Tanja in the house, baby.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Plan Z mit diesmal mir, Tanja Erath. Und ich habe mir heute Dialektverstärkung geholt. Zwar kein schwäbischer Dialekt wie bei mir, aber noch ein stärker ausgeprägterer. Ich begrüße bei mir nämlich Laura Dahlmeier. Hallo Laura.
Hallo, servus, grüß dich.
Wie man es hört, der Dialekt ist auf jeden Fall vorhanden. Und ich glaube, obwohl wir ein Radsport-Podcast sind, braucht eine Laura Dahlmeier keine große Vorstellung. Ich glaube, der gemeine Deutsche kennt dich aus Funk und Fernsehen, entweder als aktive Biathletin oder als Expertin. Erstmal nochmal herzlich willkommen und schön, dass du dabei bist. Alle, die dich trotzdem nicht kennen sollten, gebe ich mal nur einen kurzen Einblick. Du bist zweifache Olympiasiegerin, du hast unzählige Weltcups gewonnen, den Gesamtweltcup gewonnen, du hast mehrere Weltmeistertitel und alles an Edelmetall geholt, glaube ich, was man holen kann. Und du hast relativ überraschend deine Karriere mit 25 schon beendet und wirst dieses Jahr nun 30 und hast dich außerhalb des Biathlons in der ganzen Sportwelt nochmal umgesehen und darüber sprechen wir jetzt.
Vielen Dank, ja, sehr gerne.
Ich habe in meiner Recherche, beziehungsweise ich fange erstmal so an, wir sind eigentlich auf dich so wirklich aufmerksam geworden und deinen Radsportbezug, weil du einfach mal von Garmisch-Partenkirchen nach Istanbul gefahren
Richtig.
Bist mit dem Fahrrad. Wie kam es dazu und wie kam es auf die Idee, das auch noch alleine zu machen?
Also ich mache ja an sich gern Sport und bin gern unterwegs und liebe auch immer so das Abenteuer. Und ich habe letztes Jahr meine Bergführerausbildung gemacht, habe im Sommer sehr viele Prüfungen gehabt, war da voll in die Berge unterwegs, was ich wirklich extrem gern mache. Aber ich habe mir gedacht, es wird mir wieder Zeit für was anderes und vor allen Dingen ein bisschen weniger Risiko. Ich habe mir gedacht, so einfach mal ein bisschen Radl fahren im Herbst, das wäre doch was. Und habe so 3 Wochen Zeit gehabt und habe mir gedacht, okay, 3 Wochen, ein bisschen Radl fahren, kann man so Bikepacking was machen, wo könnt ihr denn hinfahren? Und dann habe ich so überlegt und habe erst mal überlegt, ja, ich könnte ja nach Italien fahren und es wäre sicher ganz nett. Und dann ist irgendwie so die Idee aufgekommen, ja, oder ich kann mal so weiterfahren. Und wie weit ist es denn eigentlich nach Istanbul? Wie viele Kilometer sind es? Und dann habe ich so grob überschlagen und habe gedacht, oh, nee, das schaffe ich überhaupt nicht in 3 Wochen. Und das ist genau so eine Art von Ziel, was ich immer sehr spannend finde, wenn ich eigentlich denke, das ist nicht möglich. Und dann habe ich halt so ein bisschen hin und her überlegt, ob es nicht vielleicht doch möglich wäre und wie es zeitlich so ausgeht. Und so ist eigentlich die Idee zustande gekommen, dass ich mir gedacht habe, okay, ich mag das Bergsteigen gern, aber ich brauche jetzt mal irgendwie was Einfacheres. Einfach nur treten, vorwärts kommen, trotzdem irgendwie das Abenteuer haben und was sehen, aber nicht, nicht das gleiche Risiko wie beim Bergsport.
Jetzt fühlen sich natürlich alle Radfahrer beleidigt. Aber wir sprechen häufig über das Risiko beim Rennenfahren und natürlich auch über das Risiko beim Radfahren. Aber klar, im Vergleich zum Bergsteigen ist es natürlich also fast lächerlich klein.
Ich würde sagen, es ist anders, gell? Also beim Bergsteigen hast du halt einfach das Risiko, mit einem Fehltritt kannst du tödlich abstürzen. Und das hast du jetzt beim Radfahren in meinem Verständnis nicht unbedingt. Ich habe aber in Istanbul sehr wohl festgestellt, dass Rennradfahren auf der Straße extremst risikovoll sein kann. Und es ist einfach eine andere Art von Belastung. Es ist so eine Dauerbelastung. Ich finde, man beschäftigt sich deutlich mehr mit sich selber und mit dem Radfahren, mit der Ausdauerbelastung und hat aber nicht so krass dieses Risikobewusstsein beim Bergsteigen. Ein Fehltritt kann einfach sehr krasse Konsequenzen haben.
Ja, das stimmt. Wenn man so drüber nachdenkt, den Aspekt hatte ich natürlich noch nie im Kopf. Dafür bin ich zu selten Bergsteigen. Aber klar, stimmt definitiv. Jetzt hast du gerade gesagt, du hast grob überschlagen, wie weit es nach Istanbul ist. Wie weit war es denn dann am Ende?
Wie weit war es denn genau? Da müsst ihr jetzt fast nachschauen, damit ich keinen Fehler mache.
Ich habe mir aufgeschrieben, 2680 Kilometer.
Also ich habe so gerechnet zwischen 2.500 und 3.000 und habe gedacht, das könnte klappen in 3 Wochen, könnte aber auch nicht klappen. So 50-50 Chance.
Und es hat geklappt. Du hast 19 Tage gebraucht. Das heißt, du bist jeden Tag so um die 150 Kilometer gefahren oder grob eingepeilt? Oder hast du Ruhetage eingeplant?
Ich habe mir gedacht, wenn ich immer so 3 Tage am Stück 150 Kilometer fahre, dann einen Tag Pause mache und dann wieder 3 Tage am Stück 150 Kilometer, dann müsste ich es gerade so schaffen in den 3 Wochen. Ich bin dann eigentlich doch immer weitergefahren und es ist ja besser gegangen wie gedacht. Ich habe dann noch so eine Zusatzschleife eingebaut und war am Olymp. Ein bisschen Bergsteigen war dann doch noch mit dabei. Und ich habe deutlich weniger Ruhetage gemacht, wie am Anfang gedacht. Also ich bin am Anfang schon einmal so 200 Kilometer gefahren oder so gute 200 Kilometer Etappen. Klar, das Rad ist ein bisschen schwerer, weil ich ja doch auch mehr Gepäck dabei gehabt habe. Von dem her macht man dann nicht ganz so viele Kilometer wie normal. Und ich bin ja die ganze Strecke alleine gefahren und habe gerade am Schluss sehr viel Gegenwind gehabt. Das macht sich dann auch noch bemerkbar.
Ja, das wäre nämlich jetzt meine nächste Sache. Du warst komplett allein unterwegs und wir hatten hier schon ein paar Männer, die lange Radreisen gemacht haben oder so Ultra-Cycling-Events. Aber es ist ja trotzdem als Frau immer noch so ein bisschen anders. Man ist ja doch meist körperlich unterlegen in Gefahrensituationen. Wie war das für dich? Also wie hast du da auf deine Sicherheit geachtet? Inwieweit hast du dir überhaupt Gedanken darüber gemacht vorab? Oder bist du da, also ich habe in der Vorbereitung gemerkt, du bist ein sehr positives Gemüt. Inwieweit hast du da einfach gedacht, ja, wird schon werden?
Das war auf jeden Fall dabei, diese Einstellung wird schon werden und so schlimm ist es ja nicht. Wir sind ja da überwiegend in Europa, natürlich war das Ziel in Asien, aber ja, viele EU-Länder und ich habe mir immer gedacht, wenn irgendwas ist, ich kann in den Zug einsteigen, wieder zurückfahren. Ja, ich bin nicht so weit weg von daheim, würde ich jetzt mal sagen, sondern das wird schon alles irgendwie klappen. Also ich war da schon sehr positiv und optimistisch in der Herangehensweise. Und was für mich wichtig war, wenn ich wirklich so viele Tage am Stück Radl fahre, dass ich mein eigenes Tempo fahren kann, dass ich voll auf meinen eigenen Rhythmus eingehen kann, wenn es mir mal einen Tag gut geht, dass ich halt ein bisschen mehr Kilometer fahre, wenn es mir aber nicht so gut geht, dass ich wirklich Pause mache oder dann, ja, gehst halt einmal in einen Kaffee oder schaust du vielleicht am Straßenrand was an oder wenn es halt nicht geht, dann mache ich mal einen extra Ruhetag. Und genau diese Flexibilität war mir super wichtig, weil ich mir gedacht habe, wenn ich da über Pace und vielleicht mit motivierten Burschen unterwegs bin und von Anfang an zu viel Gas gibt, dann erreiche ich das Ziel vielleicht nie. Deswegen habe ich das eigentlich als große Chance gesehen, da allein loszuziehen, ja.
Und wie hast du es dann mit den Übernachtungen gemacht? Also bist du dann mit Zelt unterwegs gewesen oder bist du immer in Hotels gegangen? Wie war das?
Ja, das war echt spannend, gerade in der Vorbereitungsphase war ich mir nicht ganz sicher, wie ich das mache. Ich habe schon ein paar Mal so Radreisen gemacht und habe eigentlich immer gesagt, die Energie, die ich habe, die möchte ich ins Radlfahren investieren und nicht in die Übernachtung. Also keine wilden, aufwendigen Biwaks oder großes Zelt mitnehmen. Und habe mir aber auf der anderen Seite gedacht, keine Ahnung, durch diese ganzen Balkanländer, wie das da so ist, wie da die Infrastruktur ist, ob es wirklich überall Hotels oder Apartments oder irgendwas zum Buchen gibt. Und habe mir dann so vorgestellt, boah, wenn du dann da irgendwo in der Pampa bist, es gibt nichts zum Übernachten, was passiert denn dann?
Ja.
Und habe deswegen gedacht, ja, vielleicht sollte ich doch einen Schlafsack mitnehmen und eine ganz dünne Isomatte, so aufblasbare. Und dann Biwaksack, das ist so mein Setup auch vom Bergsteigen, das ist wirklich klein, kompakt, leicht. Und dann habe ich gedacht, damit bin ich noch flexibler, gerade wenn ich mal irgendwo nicht mehr weiterkomme, wenn es da keine Unterkunft gibt, dann kann ich draußen schlafen. Und dann kommt natürlich so die Überlegung auf, soll man ein Zelt mitnehmen oder nicht? Ich denke halt, ein Zelt ist sinnvoll, wenn es regnet. Da haben wir gedacht, also wenn es regnet, dann will ich wirklich nicht draußen schlafen, dann suche ich mir sicher irgendwo eine Unterkunft und ich hoffe, ich habe Glück im Herbst mit dem Wetter, dass es da möglichst trocken ist und ja, dass ich eben kein Zelt brauche und habe mich deswegen auch dagegen entschieden und im Nachhinein würde ich es, glaube ich, so nicht mehr machen. Also entweder lasse ich das Biwakzeug komplett daheim, weil unter uns gesagt, man findet immer überall eine Unterkunft, also das ist auch Bosnien-Herzegowina, in Montenegro, es ist überall möglich, auch kurzfristig über Booking.com oder so eine Unterkunft zu finden oder einfach mit den Menschen zu reden. Man findet da schon immer was und auch in der Türkei. Also es war überhaupt kein Problem, eine Unterkunft zu finden. Und wenn ich dann draußen geschlafen habe, ich habe ungefähr so ja, ein Viertel der Zeit dann wirklich auch in meinem Schlafsack draußen irgendwo geschlafen, habe ich am meisten Respekt gehabt vor streunenden Hunde oder Wildtiere, die da rumgelaufen sind. Die haben zwar nie groß was gemacht, aber es ist dann schon so ein bisschen ein komisches Gefühl, wenn da die Hunde um dich rumlaufen oder der Fuchs da ist. Und da hätte ich mir dann schon ein Zelt gewünscht, einfach weil es nochmal so eine Abgrenzung ist, eine Barriere und die Tiere jetzt nicht ganz so nah da sind.
Das heißt, bis auf die Tiere hattest du aber keine wirklich haarigen Situationen, die irgendwie unangenehm waren, weil wir hatten Erik Horst-Hemke hier, der ist die Tour de France und den Giro nachgefahren, alleine und im Alleingang mit Transfers, und der hat irgendwann in Italien, wurde er nachts mal ausgeraubt und hat sich da nachts mit einem Obdachlosen geprügelt am Strand. Also sowas ist hier nicht passiert.
Wow. Okay, das ist verrückt.
Ja.
Zum Glück nicht. In Griechenland, wie gesagt, da ist mir die ganze Zeit so ein streunender Fuchs um mich rumgelaufen, und dann ist in der Nacht nur Gewitter aufgezogen. Dann habe ich meinen Biwaksack genommen und mich mit dem Biwaksack dann unter die Bäume gesetzt. Dann habe ich mir schon gedacht, also das nächste Mal nimmst einfach ein Zimmer, investierst die 30 oder 40 Euro und musst dich nicht mit dem Biwaksack unter die Bäume setzen. Beim stärksten Gewitter, das war so ein bisschen wettertechnisch eine ungünstige Situation. Und ich habe schon auch einmal direkt am Hafen geschlafen, da war so ein verlassenes Haus. Und ich war mir nicht sicher, wie ich das mache mit meinem Radl. Also ich habe da einen Balkon gehabt und bin da raufgeklettert, habe da oben geschlafen, wirklich ein schöner Platz. Aber ich habe irgendwie nicht gecheckt, wie ich das Fahrrad da mit raufbringe. Und ich habe so ein Schloss dabei gehabt, man hat es aber nirgendwo anketten können. Sprich, ich habe einfach nur das Radl abgesperrt, das Hinterradl und den Rahmen zusammen. Und dann war es, vielleicht so elf. Und dann ist so ein Typ gekommen und dann haben wir gedacht, oh Gott, was ist jetzt, will er mich verjagen oder so? Und dann hat er gemeint, ob mir das Rad da gehört. Ich so, ja, ist schon meins. Ja, er würde es jetzt nicht da stehen lassen, sondern ich soll es ordentlich absperren. Ich so, ja, hätte ich versucht, funktioniert nicht. Ja, also da kann ich das nicht stehen lassen, das klauen sie mir. Und dann hat er mir das über den Balkon nach oben gereicht. Und es war mega nett. Und dann habe ich mir aber irgendwann gedacht, das ist ja schön und gut, aber wie bringe ich denn das Radl jemals da wieder runter? Ja, dann hat er gemeint, ja, er kommt dann am nächsten Tag am Morgen. Dann habe ich gedacht, ja, also wenn ich um 6 Uhr aufstehe, ist der sicherlich noch nicht da. Und ich habe es dann in so einem wilden Klettermanöver wieder vom Balkon runtergebracht und da so mit dem Lenker noch hingehängt. Das hat schon geklappt, aber da war ich schon gefordert, ja.
Also deine Klettererfahrung hat sich ausgezahlt und du hast grundsätzlich eher positive Erlebnisse mit den Menschen gemacht.
Ja, also wirklich ausschließlich positive Erlebnisse gehabt, super nett. Klar, man begegnet dann auch immer mehr Männer. Das war schon so, gerade in Albanien habe ich ganz wenig Frauen gesehen und starke Unterschiede. Also klar, es fahren auf der einen Seite fahren die Porsche rum und nebendran galoppieren noch die Rösser mit so einem Anhänger. Also da denkst du schon, wo bin ich denn hier gelandet? Und auch die Straßenqualität ist natürlich sehr stark wechselhaft.
Aber du warst mit Rennrad unterwegs?
Ja, mit dem normalen Rennradl. Aber die Leute waren alle super nett und ich bin klar so ein bisschen beäugt worden, was tut jetzt die Frau hier so allein mit ihrem Radl. Wenn man aber dann ins Gespräch kommen ist, waren wirklich immer alle nett.
Werbung. Heute möchten wir, beziehungsweise ich, die Zeit mal nutzen, um euch unseren Partner und auch meinen Partner Rose mal ein bisschen genauer vorzustellen. Die meisten werden, so wie ich, Rose vor allem als Katalog aus der Kindheit oder Jugend, je nach Jahrgang, kennen. Und ja, Rose als verlässlichen Radhersteller. Egal ob im Road-Bereich, Gravel-Bereich, aber eben auch Freizeit, Stadträder. Und die E-Bikes haben wir euch auch schon mal vorgestellt. Des Weiteren hat Rose aber auch Alu-Laufräder, Carbon-Laufräder, Carbon-Cockpits im Programm. Und was ich hier ganz interessant finde, ist, dass die Carbon-Laufräder von Hand in Bocholt eingespeicht werden. Und da merkt ihr schon, wie viel Herzblut Rose da reinsteckt, euch das maximal gute Radsporterlebnis zu ermöglichen. Und da gehört wie bei allem auch die Kleidung dazu. Und auch da hat Rose in den letzten Jahren extrem viel investiert, vor allem Zeit und Entwicklung. Das Team, das sich um die Entwicklung der Kleidung, der Schuhe und Taschen kümmert, sitzt komplett in-house. Das heißt, sie designen, sie stellen zusammen, sie wählen das Material aus und testen das Material anhand von Prototypen. Das heißt, man merkt wirklich, da wird intensiv gearbeitet, und ich durfte ja auch in den letzten Wochen und Monaten einige vom Rose-Team kennenlernen und habe eben auch gemerkt, die meisten sind selbst passionierte Radfahrer und ja, einfach nette Leute. Und da wollten wir euch einfach mal ein bisschen genauer vorstellen, was so ein bisschen hinter den Kulissen passiert. Also wenn ihr irgendwann mal an einem Wochenende Zeit habt, kommt im Rose-Store in Köln vorbei oder fahrt sogar nach Bocholt, wo der Laden natürlich noch ein bisschen größer ist, und schaut euch vor Ort an, wie viel Arbeit da in die Räder bzw. die anderen Produkte geht, und überzeugt euch von der Qualität. Ansonsten viel Spaß beim Weiterhören. Und offensichtlich hat es dich auch nicht abgeschreckt, denn du bist Anfang Mai schon wieder eine richtig lange Tour, aber diesmal in einem durchgefahren. Euer Auto wollte in Frankreich nicht mehr so richtig, und dann hast du gesagt, ja, dann fahre ich jetzt einfach die Strecke mit dem Fahrrad. Wie kam es dazu?
Ja, also ich bin vielleicht nicht so die klassische Radsportlerin, die das groß plant, sondern das war ein Klettertrip eigentlich nach Südfrankreich in die Verdun-Schlucht. Und dann sind wir weitergefahren in so ein abgelegenes Bergdorf nach Iglün. Und da war ich mit einer Freundin unterwegs, die hat dann Bus gehabt und da hat der Motor gestreikt. Und letztendlich war es dann aber ein verstopfter Rußpartikelfilter. Und die Werkstatt hat gesagt, sie kann schon probieren, damit nochmal nach Hause zu kommen. Dann hat sie gesagt, okay, dann macht sie das. Und dann habe ich gesagt, boah, also Raffaella, ich hätte jetzt nur so 4-5 Tage Zeit. Wird es dir was ausmachen, wenn ich da bleibe? Sie so, na, passt schon, aber sie fährt halt jetzt heim. Und dann habe ich noch ein paar Sachen aus dem Bus geholt, habe die so ans Radl hingebunden. Ich habe so eine kleine Lenkertasche mit dabei gehabt und so ein Dreieck, das man in den Rahmen reinspannen kann, aber jetzt auch nicht die besten Taschen eigentlich. Und habe das Zeug dahin gemacht und dann haben wir uns verabschiedet. Und meine Oma hat lustigerweise in Nizza eine Ferienwohnung und ich habe da einen Schlüssel schon mal mitgenommen, weil wenn ich in der Region bin, habe ich mir gedacht, vielleicht ergibt sie es irgendwie. Und daheim war es schlecht Wetter, dann war ich da 3-4 Tage noch beim Radlfahren und habe mir dann gedacht, ich habe super viele Bekannte, die immer im Gardasee klettern. Und wenn ich es mit dem Radl bis an den Gardasee schaffe, dann komme ich da sicher irgendjemand mit heimnehmen. Und genau, dann bin ich eigentlich ganz spontan die Strecke Nizza-Arco, irgendwie gute 500 Kilometer, in einem Stück gefahren. Das war gar nicht so geplant. Ich bin in der Früh mal losgeradelt, habe mir gedacht, fahre ich gemütlich in 2 Tagen. Und dann hat er aber für den zweiten Tag, für den Sonntag, schlecht Wetter gesagt, Regen. Und so viel Radprofi bin ich sicher nicht, dass ich 200 Kilometer allein im Regen fahren kann oder will. Dann haben wir gedacht, ja, warum eigentlich nicht, dann fahre ich es doch gleich am Stück.
Also bevor du 200 Kilometer im Regen fährst, fährst du lieber 500 am Stück.
Genau.
Der Klassiker.
Also das war dann auch so, ich habe, wir fahren ja am Anfang super schön, wirklich an der Küste entlang, am Mittelmeer. Und dann habe ich da mal andere Leute getroffen und die haben dann so gefragt, ja und, wo fährst denn du heute so hin? Ich so, ja, ach, dann habe ich nicht genau gewusst, wie die Städte da in der Po-Ebene heißen. Dann habe ich gesagt, ja, ich fahre so nach Mailand. Wie nach Mailand? Das sind ja jetzt nur 200 Kilometer und wir fahren ja schon 150 oder 200. Ich so, ja, heute nur. Ich so, ja, schon.
Und wie lange warst du insgesamt unterwegs?
Dann habe ich es ja schon ausgesprochen und dann habe ich es ja quasi machen müssen. Insgesamt bin ich so gute 19 Stunden gefahren und unterwegs war ich so 25 Stunden, 26, sowas.
Krass. Und du sagst aber gerade ja, ich bin nicht so die typische Radsportlerin und du sagst, ich bin ja nicht so der Radprofi, aber um jetzt einfach mal 500 Kilometer in 19 Stunden Fahrzeit abzureißen, muss man ja schon fit sein. Und dass du sportlich fit bist, steht ja gar nicht in Frage, aber wie lange und zu welchem Anteil hat denn der Radsport schon immer einen Teil in deiner Vorbereitung auch für die Biathlon-Saison gehabt?
Ja, ich glaube, da habe ich schon ein Glück, dass beim Biathlon-Sport das Vorbereitungstraining sehr allgemein gestaltet ist. Also man kann einfach verschiedene Sportarten nutzen. Wir waren viel beim Joggen, wir waren beim Radlfahren, wir haben Krafttraining gemacht, wir haben Skirollertraining gemacht, klar das Schießtraining. Und dann auch noch spezifische Übungen und Training. Aber natürlich die großen Umfänge haben wir nicht nur auf Skiroller, also nicht nur in der Spezifik gemacht, sondern haben da einfach allgemeine Trainingsmittel wählen können. Und da habe ich immer schon recht gern eigentlich auch das Radl mitgenutzt, egal ob Mountainbiken oder Rennradl fahren. Was aber definitiv ein Unterschied war, ist die Belastungszeit. Weil beim Biathlon ist halt die Renndauer 45 bis 15 Minuten, so in dem Bereich. Und darum trainiert man als Biathlet, ich sage jetzt mal so maximal, eigentlich 2,5, vielleicht mal 3 Stunden. Aber so wirklich ganz lange Einheiten sind echt die Ausnahme.
Und wie ich jetzt gesehen habe, kommst du ja ursprünglich auch aus einer Radfahrerfamilie, beziehungsweise deine Mutter und deine Tante sind Mountainbikerinnen von Haus aus, richtig?
Gut recherchiert. Genau, die Mountainbiker der ersten Stunde.
Ja, und die waren auch tatsächlich, also deine Mama wird ja, warte mal, jetzt muss ich überlegen, du bist 93er-Jahrgang, das heißt, deine Mama wird wahrscheinlich auch irgendwann 60er-Jahrgang sein, ungefähr.
Oh, jetzt machst du zu alt.
70er-Jahrgang, ja, ich habe gerade überlegt.
Junge Mama. Junge Mama.
Dann war sie ja wirklich mit ihrer Schwester Pionierin sozusagen im Radsport wahrscheinlich.
Das ist ja ganz lustig. Ich treffe schon immer wieder Leute, die sagen, oh, ich bin mit deiner Mama zum Radlrennen gefahren. Also Susi Dahlmeier, geborene Buchwisser, und meine Tante ist die Regina Stiefel, geborene Buchwisser. Und das ist echt ganz lustig, wie da immer wieder so die Verbindung zustande kommt und ich immer wieder Leute treffe, die sagen, boah, sie haben meinen Weg verfolgt und kennen mich eigentlich durch meine Mama, durch meine Eltern, die halt früher Radlrennen gefahren sind. Und ich weiß noch genau, wie ich meine ersten Weltcuprennen in Oslo gelaufen bin, beim Biathlon. Hat meine Mama gesagt, boah, Oslo, das ist so schön, da oben am Holmenkollen, da ist sie Cross-Country-Mountainbike-Rennen gefahren. Und ich habe so ein bisschen geschaut bei Eurosport und tatsächlich hat man dann da noch alte Aufnahmen gefunden von der Susi Buckweiser, die da am Holmenkollen ihre Radlrennen gefahren ist. Und ich bin genau an der gleichen Stelle dann, ja, einfach später meine Biathlonrennen gelaufen.
Wie kam es denn dann zustande, dass du dann doch im Wintersport gelandet bist? Hast du dich in beiden Sportarten oder in verschiedenen Sportarten als Kind ausprobiert? Weil du hast ja mit 9 mit Biathlon angefangen. Ist ja eigentlich auch schon relativ früh. Ich weiß nicht genau, ich bin nicht im Wintersport so gängig, dass ich sagen kann, in welchem Alter man genau normalerweise startet. Aber wie war dein Werdegang so, in welche Sportart dich verschlägt am Ende?
Also ich komme aus Garmisch-Partenkirchen, bin da geboren und aufgewachsen und mit 2 Jahren das erste Mal auf Ski gestanden. Und es ist schon ein Wintersportart auf jeden Fall. Von dem her waren meine ersten Schritte eher oder definitiv im Wintersport, muss man sagen. Ich glaube, es war eher ungewöhnlich, den Standort so als Mountainbiker inne zu haben, weil gerade die Bedingungen im Winter halt schon eher schwierig sind zum Trainieren. Und meine Eltern haben mich halt mitgenommen zum Radlfahren. Also ich bin als Kind schon immer vorne im Kindersitz mit dabei gewesen, weil meine Mama trainiert hat und meine Eltern sind dann miteinander noch Transalp-Rennen gefahren, 3-mal. Das kann ich mir auch noch gut erinnern als Kind, wie das so war, wenn dann die Eltern weg waren oder wenn ich dann im Ziel gewartet habe und die sind da angekommen. Das ist schon cool, wenn man da einfach auch noch lebhafte Erinnerungen dran hat. Und sie haben mich mitgenommen, ich bin dann selber ein bisschen Radl gefahren, aber ich muss zugeben, so ganz viel Spaß hat mir das eigentlich nicht gemacht, das Radlfahren. Und ich weiß noch, wie meine Mama dann zu mir gesagt hat, also Laura, wenn ich jetzt noch langsamer fahre, dann falle ich um. Also ich glaube, ich bin wirklich auch nicht so besonders motiviert Radl gefahren. Mir hat es dann einmal recht geschmissen bergab auf so einer Vorstraße und das hat mir dann einfach auch keinen Spaß mehr gemacht. Und ich habe gesagt, also Radlfahren, das könnt ihr gern selber, aber da bin ich nicht dabei, ich mache lieber was anderes. War da super glücklich mit dem Skisport, mit dem Biathlon, mit dem Bergsteigen, mit dem drumherum. Und erst als Radlfahren wieder so mehr Bestandteil in unserem Sommertraining war, in unserem Konditraining, habe ich eigentlich die Freude wieder gefunden. Und wir haben so mit, ja, ich glaube, ich war so 17, da haben wir angefangen dann mit Rennradtraining und da habe ich so ein uraltes Radl von der Mama gehabt, das hat halt früher nur Rahmenschaltung gehabt, das hat man dann noch oben gebaut für eine normale Schaltung und das habe ich cool gefunden und wirklich da mit Gleichgesinnten und mit Trainingskollegen unterwegs zu sein, macht dann doch viel mehr Spaß wie mit den Eltern und es war eher so, meine Eltern sind halt super gut im Radlfahren und da habe ich schon jetzt einfach nicht so den großen Spaß gehabt und sie haben mich da aber auch nie hingedrängt und nie hingezwungen oder so, sondern haben immer gesagt, hey, mach das, was du gern machst, wir unterstützen dich auf deinem Weg. Und das Wichtigste ist, dass du einen Spaß hast und du musst nicht das machen, was wir gern machen. Also von dem her habe ich da ganz viel ausprobieren dürfen. Ich habe mal Leichtathletik gemacht, so zur Gaudi, aber sonst vor allen Dingen halt im Wintersport und im Bergsport.
Und jetzt, seit du die Biathlon-Karriere, ich sag mal, an den Nagel gehangen hast, bist du aber Bergläuferin, richtig? Du warst auch bei der WM als Bergläuferin. Du bist sehr aktiv offensichtlich auf dem Fahrrad unterwegs, weil ich glaube, die Kilometer, die du sammelst, sind schon auf jeden Fall im oberen Bereich anzusiedeln. Gleichzeitig gehst du klettern. Was machst du eigentlich nicht und wie kann ich mir den typischen Alltag der Rentnerin Laura Dahlmeier vorstellen?
Also du findest mich sicherlich nie im Schwimmbecken, weil Schwimmen ist überhaupt nicht meine Sportart, das kann ich gleich schon ausschließen. Ich bin ja schon gefragt worden, ob ich jetzt Triathlon mache, aber ganz sicher auf gar keinen Fall, das ist nicht meins. Ja, ich mache einfach super gern Sport, ich bewege mich gern, ich suche immer mal wieder neue Herausforderungen, Sachen, die mich motivieren, die mich anspornen. Du hast gesagt, ich bin Bergläuferin, ich würde mich glaube ich selber nicht als Bergläuferin bezeichnen, ich gehe einfach gerne in die Berge laufen und habe da mal 2-3 Rennen mitgemacht, das hat super funktioniert und dann habe ich mich eigentlich auch durch Zufall für die Berglauf-WM damals qualifiziert. Ich habe den Weg aber auch nicht weiter verfolgt, weil ich gesagt habe, das ist wieder Leistungssport, das habe ich einfach sehr viele Jahre in meinem Leben auf höchstem Niveau gemacht und das will ich ganz bewusst nicht mehr. Ich möchte mich nicht mehr in eine Schublade stecken lassen und mich wieder nur auf eins konzentrieren, sondern ich liebe die Freiheit, dass ich einfach entscheiden kann, hey, heute ist Wetter schön, heute mache ich das oder heute regnet es, jetzt mache ich vielleicht nichts oder was anderes und ich muss nicht trainieren und ich muss nicht abliefern und das ist ein ganz großes Geschenk. Und darum gibt es für mich eigentlich auch nicht so diesen ganz typischen Alltag oder den ganz klassischen Trainingstag. Meistens schaue ich im Kalender, was für Termine anstehen und freue mich, wenn da nicht so viel drinsteht und das Wetter schön ist und ja, ich motivierte Leute um mich herum habe, um coole Sachen zu machen. Also ich gehe gern, wie gesagt, zum Klettern, zum Bergsteigen. Das braucht schon relativ viel Zeit und ja, ich sage mal, sehr, sehr hohe Konzentration, einen guten Fokus beim Klettern. Wenn du nicht so 100% motiviert und bei der Sache bist, dann musst du es eigentlich bleiben lassen, weil für das ist erstens zu gefährlich und zweitens ja, kommt man dann auch nirgends rauf. Und da ist der Ausdauersport, finde ich, immer ein bisschen dankbarer, weil selbst wenn man mal einen schlechten Tag hat, dann fährt man halt ein bisschen langsamer, läuft ein bisschen langsamer und kann trotzdem einen super schönen Tag haben. Und darum ist mir der Ausdauersport da immer so wichtig und ich bin irgendwie so mittendrin, also nicht richtig im Klettersport, weil für das sage ich, mache ich einen Ausdauersport zu gern und aber auch nicht hundertprozentig nur Ausdauersportlerin.
Jetzt hast du gerade, und das hat das ganze Gespräch schon eigentlich ganz gut zusammengefasst, gesagt, du willst in keine Schublade passen und das tust du offensichtlich nicht. Du sagst, du bist keine richtige Radsportlerin, du bist keine richtige Bergläuferin, willst du auch gar nicht sein. Inwieweit hat denn dieses in der Biathlon-Schublade zu stecken deine Entscheidung beeinflusst, den Sport ja doch schon recht früh an den Nagel zu hängen?
Ja, ich denke, das war schon auch ein Entscheidungsgrund, warum ich dann so früh gesagt habe, ich lasse es gut sein. Also ich habe mit 25 gesagt, ja, ich beende jetzt die aktive Biathlon-Karriere. Ich muss aber dazu sagen, ich bin heute auch schon mit 19 in den Weltcup gekommen, also habe das 6 Jahre wirklich auf höchstem Niveau machen dürfen, habe das sehr viel gesehen, erlebt, habe alles gewinnen dürfen, was ich mir jemals vorgestellt habe. Aber irgendwann hat mir so ein bisschen der Reiz auch gefehlt. Und es ist dann doch irgendwie immer wieder das Gleiche. Es sind wieder die gleichen Orte, die gleichen Leute, der gleiche Sport, das gleiche Training. Du weißt dann ja Ende April schon, wie das komplette nächste Jahr ausschaut, wie der Rennkalender ist, wie die Lehrgänge ablaufen. Und ich war dann selber nicht mehr so ganz 100% motiviert, jeden Tag alles zu geben. Und ich glaube, es ist schon wichtig, dass man ja im Leistungssport 100% motiviert ist, weil ansonsten hast du schon verloren.
Ja, ich habe dich über deinen Olympiasieg sprechen hören und da hast du gesagt, dass es gar, also dass du als Kind immer, ich glaube, Wirtin, entweder Hüttenwirtin oder Olympiasiegerin werden wolltest und dass sich der Tag deines Olympiasiegs aber dann gar nicht so toll angefühlt hat, wie du es dir in deinen Träumen ausgemalt hast. Und ich habe auch gemerkt, und es gibt ja für mich auch einen Grund, warum ich die Radsportkarriere beendet habe, dass manchmal sich Träume zu erfüllen, die Träume gar nicht so toll macht, wie man sich es eigentlich ausgemalt hat. Inwieweit war denn vielleicht auch eine Enttäuschung, oder inwieweit würdest du sagen, war immer auch ein bisschen Enttäuschung dabei, dass der Traum sich schöner träumt, als er sich dann am Ende anfühlt?
Ich glaube, dass es schon wichtig ist, dass man erstens mal Träume hat und dass man die maximal schön träumt, dass man da richtig motiviert ist. Und ich habe als Kind schon, also das haben meine Eltern erzählt, auf dem Stockbett Siegerehrung gefeiert mit den DSV-Skittys und schon We Are the Champions Musik angehört. Also es war wohl ein sehr lebhafter Traum. Ja, und ich habe immer für dieses Ziel gekämpft und ich bin den Weg extrem gern gegangen. Ich habe ihn erfüllen dürfen. Bei mir sind da schon mehrere Faktoren dazugekommen. Ich habe es ein bisschen in meinem Buch beschrieben, das ich im Herbst geschrieben habe, wenn ich was mache, mache ich es gescheit. Und das ist schon so. Du bist dann da in Pyeongchang, irgendwo in Korea, es ist spät abends, mitten in der Nacht, es sind jetzt keine deutschen Fans da, es ist einfach nicht so die Stimmung, nicht so die Atmosphäre, es hat alles ein bisschen kühl und kalt gewirkt und in meinem privaten Umfeld war es nicht ganz einfach da davor. Und ich bin so von den Olympischen Spielen heimgeflogen mit dem Siegerflieger, die ganzen Teamkollegen irgendwie schon einen Tag davor. Ich wäre auch gern schon früher daheim gewesen, aber war dann so allein am Flughafen und habe mir gedacht, also ich weiß nicht, dieses Olympia, es war zwar mega cool, dass ich mir all diese Träume erfüllen habe dürfen, aber ich glaube, ich brauche das einfach nicht nochmal. Also mir reicht es einmal, das war jetzt das Erlebnis schlechthin, aber ich brauche es nicht nochmal. Ich muss mir das jetzt nicht nochmal bestätigen, ob ich es vielleicht in 4 Jahren wieder schaffe. Und dann ist die Frage, ob es überhaupt klappt. Aber ich habe da innerlich schon gemerkt, das war jetzt einmal schön und gut, aber die Olympischen Spiele sind jetzt gar nicht so toll, wie es von außen oft so dargestellt wird.
Ja, interessant. Ich wollte nämlich eigentlich auch nach einem Comeback fragen, aber wenn ich jetzt dich so konsequent davon sprechen höre, dann klingt es nicht so, als würde man von dir ein Comeback erwarten können. Also nein. Wenn dann eher in einer anderen Sportart, beziehungsweise ich würde sagen, eine WM-Teilnahme im Berglauf kann man ja fast schon als Comeback in einer anderen Sportart zählen.
Ja, vielleicht muss der Alpin-Triathlon noch entdeckt werden. Berglauf, Radlfahren und Klettern, die 3 Disziplinen, das wäre für mich ideal.
Ich dachte jetzt, du sagst Schwimmen im Bergsee.
Nein, Klettern.
Inwieweit war denn für dich, bei mir ist das Karriereende jetzt noch ein bisschen näher dran und ich hatte immer so dieses kurze Gefühl, obwohl ich auch vom Sport Medizin studiert habe und es klar war, sobald ich aufhöre, fange ich an als Ärztin zu arbeiten. Aber wenn man so eine lange Zeit so 100% für den Sport gelebt hat und der Sport einfach so einen selbst ausgemacht hat und irgendwie auch definiert hat und für dich ja viel mehr, weil du viel präsenter warst in den Medien. Wie hat dich die Frage beschäftigt oder inwieweit war für dich irgendwann auch so eine Frage, wer bin ich ohne Sport?
Spannende Frage. Ich weiß gar nicht, ob ich sagen würde, wer bin ich, aber eher so, was mache ich denn jetzt eigentlich? Gell? So, oder viele, oder ganz oft ist die Frage gekommen, und jetzt? Laura, was machst du jetzt? Was ist das nächste große Projekt? Was ist das nächste Ziel? Und ich habe mir immer gedacht, ich weiß es nicht genau und ich möchte mich gar nicht so sehr festlegen. Und dann sind halt von außen so oft diese Fragen gekommen. Und natürlich habe ich mich dann auch damit beschäftigt, okay, wo soll die Reise hingehen? Was mache ich jetzt? Was will ich denn machen? Ich habe dann recht bald beschlossen, dass ich schon eine ordentliche Berufsausbildung machen möchte. Habe dann angefangen, in München Sportwissenschaften zu studieren, wo ich fast fertig bin. Ich muss die Bachelorarbeit noch schreiben, das zieht sich gerade ein bisschen. Also doch, ganz normale Studentin. Ja. Und ja, habe dann aber in der Zwischenzeit schon auch gemerkt, es ist schon cool, sich mit den Hintergründen, mit der theoretischen Seite zu beschäftigen, aber nach wie vor brennt so in mir ein Feuer, um mich einfach selber zu bewegen, um draußen unterwegs zu sein, um den Sport zu machen. Natürlich nicht mehr auf diesem absoluten Top-Niveau, wie ich es vielleicht als Leistungssportlerin gemacht habe, aber projektbezogener, also auf eigene Ziele hin. Wie diese Reise eben nach Istanbul, wo ich sage, okay, jetzt habe ich 3 Wochen Zeit, jetzt suche ich mir eine Challenge gegen mich selber. Eine Herausforderung, schaffe ich es nicht, wie gehe ich damit um? Und die Freiheit zu haben, sie wirklich so Ziele aussuchen zu können, das ist für mich ein sehr großes Geschenk. Und ich habe schon festgestellt, dass es mir wichtig ist, mir diesen Freiraum auch zu nehmen und mich nicht unbedingt nur in irgendeine Ecke drängen zu lassen und zu sagen, okay, jetzt machst du die Ausbildung, arbeitest das und machst das und das und das. Du kannst als Sportler, glaube ich, extrem effektiv arbeiten und man kann da ganz viel wegstecken, aber es ist die Frage, erfüllt mich das so? Und das habe ich schon lernen müssen jetzt die letzten 3-4 Jahre. Was will ich wirklich machen? Was taugt mir? Und wann ist es vielleicht auch zu viel? Und ich habe in der Zwischenzeit auch die Ausbildung abgeschlossen zur staatlich geprüften Berg- und Skiführerin. Also sehr stark in die Richtung Bergsport. Und da geht es mir vor allen Dingen auch darum, dieses Erlebnis mit anderen Leuten zu teilen. Dass ich sage, okay, für mich ist es so cool, auf dem Gipfel zu stehen, ganz oben zu stehen. Und das muss doch auch cool sein, irgendwie andere Leute dieses Erlebnis zu vermitteln, die mitzunehmen, auf Tour zu nehmen und zu sehen, wie auch die Leute dann eigentlich ihre Träume verwirklichen können und da oben gemeinsam zu stehen.
Auf dem Olymp.
Ziemlich cool. Ja, auf dem ganz persönlichen Olymp. Ja. Also für die einen ist es die Zugspitze oder der Klettersteig oder im Winter irgendeine Skibesteigung. Keine Ahnung, vielleicht machen wir als nächstes Bike and Hike. Also gibt es ja 1000 Möglichkeiten. Und ja, ich glaube, das ist auch alles so eine Reise zu sich selber. Also klar beschäftige ich mich dann da viel damit, wo geht mein persönlicher Weg noch hin. Ich kann es noch nicht genau sagen und ich glaube, es ist auch okay, nicht immer genau zu wissen, wo geht es als nächstes hin.
Also es klingt für mich so, als wäre das für dich nur rein positiv, dich zu entdecken und dich auszuprobieren. Inwiefern ist da eventuell auch Druck dabei, probieren zu müssen und machen zu müssen? Oder ist es wirklich nur das reine Machen wollen?
Ich glaube, dass das tatsächlich das reine Machen wollen ist. Also auch mit dieser Radeltour, das ist nicht so, dass ich mir davor überlegt habe, was mache ich denn, was ist denn jetzt medienwirksam oder sonst irgendwas. Also jeder, der mich kennt, der weiß, okay, die Laura hat sich irgendeine Idee in den Kopf gesetzt und will es probieren. Ich würde da vielleicht eher so dieses Berglaufen in diese Richtung schieben. Also klar, ich habe dann aufgehört, dann war eine große Pressekonferenz und dann die große Frage, Laura, und jetzt, was machst du denn? Und dann habe ich so erzählt, ja, und Berglauf, da habe ich die Rennen mitgemacht. Ja, wirst du jetzt die neue Bergläuferin? Und dann habe ich gesagt, ja, nein, eigentlich nicht. Aber so genau hat dann keiner zugehört, sondern ja, die Laura wird jetzt Bergläuferin. Und das habe ich so ein bisschen laufen lassen. Da habe ich mir gedacht, okay, das nimmt mir Druck, dann wäre ich halt in diese Ecke geschoben, okay, aber dann habe ich dafür ein bisschen mehr Ruhe. Also da habe ich schon einen Druck verspürt, einfach eine Antwort zu liefern. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen die Medien geschuldet, die wollen halt immer wissen, was passiert jetzt, was machst du jetzt? Und da habe ich keine direkte Antwort gehabt, dann haben sie sich eine Antwort gesucht und die habe ich einfach dann so stehen lassen.
Werbung. Also irgendwie gehören Radfahren und Kaffee trinken ja einfach zusammen. Manchmal ist der Coffee-Stop das Einzige, was mich bei einem Ruhetag überhaupt losfahren lässt, weil ich dann ein Ziel habe, irgendwo einen guten Kaffee zu trinken und dann von da auf dem schnellsten Weg auch wieder nach Hause. Und ihr müsstet auch manchmal die Diskussion erleben, die wir in der Trainingsgruppe haben, wenn wir einen richtigen Trainingsride machen, wo wir denn den Coffee-Stop machen. Irgendwo kurz nach der Hälfte, um wieder aufzutanken, um Energie aufzufüllen. Oder eher gegen Ende des Trainings, wenn man es schon fast geschafft hat, weil man dann einfach nur noch den Stop genießen will und dann nur noch kurz nach Hause rollt. Und jeder hat natürlich auch seine eigene Leidenschaft. Jetzt im Sommer trinke ich gerne mal einen Eiskoffee. Der eine oder andere trinkt einfach einen Flat White, einen Cappuccino oder einen ganz einfachen Espresso. Aber ihr merkt, es gehört zusammen. Radfahren und Kaffee trinken gehört zusammen. Denn es sind einfach einzigartige Genussmomente, die es verbindet und die man da erlebt. Und ich glaube, dafür stehen Radfahren und Kaffee trinken gleichermaßen. Denn egal ob beim Radfahren oder dem Zubereiten eines Espressos, wenn man mit Leidenschaft dabei ist, geht es um die Liebe zum Detail, um Routine, Ästhetik und letztendlich vor allen Dingen um den Genuss. Und genau das zelebriert jetzt die neue La Marzocco X Wisen Sonderkollektion, denn sie ist eine Hommage an die einzigartige Symbiose von zwei Leidenschaften. Die neue Kollektion beinhaltet das Bikeset mit Radsocken und der Bikebidon und für den Alltag gibt es ein Shirt, den Hoodie und die Five Panel Cap. Also wenn ihr das tragt, da könnt ihr wirklich jeden Tag einen Coffee Stop machen. Meine persönliche Meinung ist übrigens, dass das Design sehr, sehr gelungen ist. Ich habe mich regelrecht in den Details auf dem Trikot verloren. Also gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Und ich habe ja seit März auch so eine, ich habe mal La Marzocco gesagt. Ich glaube, es heißt La Marzocco Maschine. Es ist eine 10 von 10. Ich bin mega happy damit. Und wer an so einer Maschine interessiert ist oder sie, vielleicht wollt ihr euch die auch einfach nochmal anschauen, könnt ihr in den Wisen Stores tun. Und dann könnt ihr auch gleichzeitig noch die neue Kollektion mitnehmen. Also zwei Fliegen mit einer Klatsche geschlagen, ist doch mega. Es gibt wie immer 10% mit dem PlanZ-Gutscheincode. 10% auf alles, außer bereits reduzierte Ware oder die United in Humanity Kollektion. Ihr findet sowohl den Link zu der Wisen X Lamasoko Landing Page und auch den Code, wie immer, alles in den Shownotes. Viel Spaß damit, ist echt eine 10 von 10, checkt das aus.
Ja, du hast mal gesagt, die Messlatte liegt bei allem immer sehr hoch, wenn du was machst. Und das macht es für dich nicht einfach. Das heißt, versuchst du zu vermeiden, in solche Situationen zu kommen, wo der Druck dann da ist, vor allem aus der Öffentlichkeit?
Ja, ich glaube wahrscheinlich unterbewusst schon. Also ich suche mir dann die Sachen raus, wo ich sage, das habe ich unter Kontrolle. Also ich würde mich jetzt halt nicht für einen, keine Ahnung, 10 Kilometer Straßenlauf morgen anmelden, wenn ich genau weiß, ich habe jetzt nicht richtig dafür trainiert und ich bin nicht super fit. Und das würde ich nicht machen, weil dann heißt, ja, jetzt Laura Dahlmeier, Olympiasiegerin, und jetzt läuft die da schlechte Zeit. Was ist denn da los? Vielleicht heißt es gar nie, aber das Kopfkino geht bei mir dann definitiv schon los. Drum mache ich, glaube ich, eher Sachen, wo ich mich nicht so sehr mit anderen vergleiche und messe. Es ist mir auch nicht so wichtig. Also mir geht es ja da nicht mehr darum zu schauen, okay, wer ist jetzt die Schnellste am Ende des Tages, sondern wenn ihr eine Herausforderung sucht, dann geht es meistens darum, so den inneren Schweinehund zu überwinden. Wenn es eine Kletterstelle ist, okay, schaffe ich die nicht. Es ist eine lange Radeltour, sind es irgendwie 4, 5 Pässe hintereinander, wo ich mir denke, jetzt probiere ich es mal. Und das ist eigentlich total egal, wie lange ich dafür brauche. Da steht keiner mit der Stoppuhr, es gibt keine Ergebnisliste. Und ja, ich glaube, diese Drucksituationen, wo es wirklich ums Vergleichen und Messen mit anderen Leuten geht, die vermeide ich, glaube ich, schon ein bisschen. Ich brauche es aber auch nicht mehr unbedingt.
Kann ich zu 100% verstehen, weil ich dieses Jahr auch, ich habe mich jetzt für 2 Rennen angemeldet, aber ich merke dann doch immer, dass dieser Druck, den man ja eigentlich nicht mehr haben wollte, den kann man irgendwie nicht ganz vermeiden, sobald man eine Startnummer anpinnt. Und ja, wie du sagst, eigentlich will ich mich bewegen, aber gar nicht unbedingt dieses mit jemand anderem messen. Und am Ende kommt dann doch eher das unangenehme Gefühl, dass man das Gefühl hat, man muss es aber. Man hat sich ja dann auch rausgesucht in der Situation.
Ja, darum glaube ich, mache ich jetzt auch keine Langlaufrennen, weil dann wäre auch mein eigener Anspruch zu hoch. Ich kann jetzt nicht das Langlaufrennen mitmachen und sage, okay, jetzt bin ich da irgendwo im Mittelfeld. Da möchte ich ja dann schon irgendwo vorne sein. Und aber vorne zu sein, muss ich viel trainieren. Das schaffe ich vielleicht zeitlich gar nicht. Und dann lasse ich es besser gleich weg. Und ja, ich glaube, man merkt es schon, wenn man einmal Leistungssportler war, das bleibt man schon ein bisschen. Ich weiß nicht, wie es dir geht mit der Vorbereitung. Ich kann dann da auch nichts dem Zufall überlassen. Also ich kann jetzt nicht am Vorabend irgendwie mit den Freunden Party machen und dann sagen, oh ja, jetzt laufe ich da mal mit. Sondern da ist dann schon noch so ein bisschen der Leistungssportler da.
Ja, definitiv. Also ich habe beim letzten Rennen hatte ich dann auch einen relativ stressigen Tag im OP und war dann noch irgendwie bis abends in der Klinik. Und dann kommt aber so im Kopf, oh, morgen um 9 Uhr ist Start und jetzt hast du die Beine nicht hochgelegt. Und man fängt dann einfach so an, habe ich jetzt genug gegessen den Tag über? Und dann denkt man sich, dann will man sich eigentlich selber auf die Finger klopfen, wenn man sagt, du willst doch locker nehmen. Aber ja, irgendwie ist man dann von seinen eigenen Ansprüchen gejagt, so wie du auch gesagt hast. Irgendwie der Anspruch an sich selber ist manchmal vielleicht höher als der Anspruch von anderen an einen.
Ja, das denke ich, ist definitiv so.
Jetzt habe ich mal eine persönliche Frage. Ich habe mir nämlich, also ich weiß noch, dass ich 2018 in Innsbruck im Swift House war und da kam eine Biathletin vorbei. Und ich frage mich, ob du das warst. Das warst du, gell?
Ja.
Das ist ja witzig, weil wir haben dann nicht gesprochen. Ich habe nur gehört, dass eine Biathletin noch vorbeischaut, aber ich war dann da auch so ein bisschen eingespannt und habe den Leuten da Swift erklärt an den Stationen. Aber ja, witzig, dann warst es doch du.
Das ist eigentlich ganz lustig. Hätte ich jetzt nicht dran gedacht, aber da schließt sich ja Klammer. Die WM in Innsbruck ist so ein bisschen Mitschuld, warum ich mit Biathlon aufgehört habe. Ich bin nämlich an den Tag, also nach Innsbruck geradelt, von der Hormaus über den Aachensee, schöne Runde, habe mich dann da noch mit anderen getroffen. Und ich habe davor immer gedacht, es ist ja total egal, wo die Rennen stattfinden, gell? Ob Olympia jetzt in Korea ist oder ob es in München ist. Es war ja mit 2018 die große Diskussion, ob irgendwie die Olympischen Spiele auch in München und Garmisch-Partenkirchen stattfinden sollen. Und dann war ich da in Innsbruck und es war so eine verdammt gute Stimmung an dem Streckenrand. Und ich habe echt nur einige gekannt und hey, die Leute haben gejubelt und die haben gefeiert und ich habe so das Gefühl gehabt, ich war da voll mittendrin und dabei und habe diese Emotionen damit aufsaugen können. Und das war für mich selber total emotional und ich stecke jetzt nicht so tief im Radsport drin, aber das war so ein krasses Erlebnis, dass ich mir danach gedacht habe, okay, es macht doch echt einen Riesenunterschied, wo diese Rennen stattfinden und was da für Emotionen dabei sind und was für Stimmung. Und das war jetzt das, also ich schaue nicht so viele Rennen an, aber das war mit Abstand das Coolste, was ich so erlebt habe. Und haben wir gedacht, ja, nein, also dann war es das definitiv mit den Olympischen Spielen. Die nächsten sind in Peking, da ist wieder keine gute Stimmung. Also da gibt es gar keinen Grund, noch weiterzumachen.
Also eigentlich nur Biathlon als, wie sagt man, als Ding zum Zweck. Ne, jetzt weiß ich den. Jetzt weiß ich das Sprichwort nicht. Naja, also nur um eigentlich die Stimmung mitzunehmen.
Ja.
Alles also, für die Stimmung.
Mittel zum Zweck. ja, nicht nur. Also ich muss die Rennen jetzt nicht für die Stimmung machen, aber ich habe da gemerkt, dass es doch echt einen großen Unterschied macht. Und ich habe die so cool gefunden in Innsbruck, die Stimmung. Und wie gesagt, ich war dann da mit Spätzl und ich weiß gar nicht mehr genau, wie wir da in diesem Swift-Haus gelandet sind. Ich glaube, ein Freund von mir hat wieder andere Freunde gekannt und hat gesagt, auf geht's, Kim, da ist noch was los, da schauen wir jetzt noch hin. Und das war echt ein cooler Tag und ich war total begeistert von dem Radsport, von der ganzen Stimmung. Und das ist mir echt sehr positiv so im Gedächtnis geblieben.
Das heißt vielleicht doch das Radsport-Comeback.
Nein, das wird auch nichts mehr. Für das bin ich zu alt. Das lassen wir an Toni Palzer machen.
Ich meine, ich bin mit 27 gezeigt, erst in den Sport gekommen. Das heißt, du bist mit 29 jetzt noch im besten Alter.
Ich glaube, das wird nichts mehr.
Ich meine, die Zeitfahr-Weltmeisterin, Olympiasiegerin mit 42, ist gar kein Problem im Radsport.
Dann geht die Schublade wieder
Dann
auf.
Dann geht die Schublade wieder aus, genau. Da schließt sich der Kreis. Ich habe eigentlich immer für den Einstieg zur Auflockerung eine Schnellfragerunde, die vergesse ich aber meistens und dann kommt die doch irgendwie eher gegen Ende, aber die Schnellfragerunde wollte ich jetzt trotzdem auf jeden Fall noch mit dir abhaken.
Unbedingt.
Ich glaube, die Frage ist fast selbsterklärend, aber ich stelle sie trotzdem. Bergauf oder bergab?
Bergab.
Bergab?
Bergab.
Das überrascht mich jetzt sehr.
Ich fahre mit dem Radl viel lieber bergab und mit die Ski auch, weil da kann man viel einfacher die Zeit rausholen.
Okay, überraschend. Kaffee oder Tee?
Kaffee, eindeutig.
Jetzt bei dir ein bisschen speziell, Rennrad oder Mountainbike?
Beides.
Und?
Aber gerade eher das Rennrad.
Und Rennrad oder Ski?
Ski. Okay. Sorry, hilft nichts. Es bleiben die Ski.
Alles gut. Navi oder einfach drauf los?
Oh, verdammt, tatsächlich viel Navi mittlerweile.
Bei mir auch, es kommt immer mehr, gell?
Ja, es hat schon auch Vorteile, aber ja, doch.
Ich wollte nämlich noch, genau das wollte ich noch zu der Strecke nach Istanbul fragen, weil wie viel Kilometer hattest du geplant und wie viel mehr waren es dann am Ende durch Verfahren?
Ich habe es nicht so genau geplant, also ich habe es immer wieder dann angepasst. Klar, am Anfang habe ich mir gerne Istanbul eingegeben und dann habe ich schon ein bisschen die Route angepasst, ein bisschen mehr am Meer und so, wo es schöner ist. Ich glaube, ich bin vielleicht so 250 Kilometer mehr gefahren, 300, wie am Anfang geplant, aber das war durch die Zusatzschleife am Olymp oder dem geschuldet. Und tatsächlich, das Verfahren, toi toi toi, ist echt wenig gewesen. Und da, glaube ich, sind einfach die neuen Navigationsgeräte schon ein Traum, gell? Wenn du einfach nur nach unten schaust, ah ja, rechts, links, okay, da geht's hin.
Definitiv, ja. Eule oder Lerche?
Lerche. Lieber früh aufstehen.
Ja?
Ja,
ja gut, ich glaube, für Bergsteiger sowieso, oder? Das ist fast wie für Surfen, da muss man früh raus.
Ja, das ist schon so. Und ich finde, da hast du einfach mehr vom Tag, wenn du schon mal um 5 Uhr aufgestanden bist und dann machst du 3-4 Stunden was und denkst, okay, jetzt beginnt bei den anderen erster Tag. Und wenn ich richtig fit bin, kann ich abends ja immer noch fortgehen.
Die nächste Frage kann ich mir fast sparen, glaube ich, bei dir. Indoor oder Outdoor?
Outdoor, das ist ganz eindeutig.
Gel oder Riegel?
Kommt drauf an, wann. Eher Riegel. Aber wenn es wirklich schnell gehen muss und was vorwärts gehen soll, dann definitiv Skill.
Allein oder in der Gruppe?
Oh. Also in der Gruppe macht schon mehr Spaß. Aber ich habe kein Problem damit, allein loszuziehen.
Sehr gut. Das war eigentlich schon meine Schnellfragerunde. Und den größten Teil meiner Fragen habe ich auch abgearbeitet, tatsächlich. Es hat mich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gefreut, dass du dabei warst. Mal als Sportler außerhalb des Radsports, der trotzdem im Radsport zu Hause ist, tatsächlich. Und falls du es dir doch anders überlegen solltest und dein Comeback im Radsport planst, dann sag mir und Rick auf jeden Fall Bescheid und wir organisieren da was.
Da gehen wir erstmal eine Runde Radl fahren, dann seht ihr, dass ich überhaupt nicht so schnell bin. Ich kann bloß lange fahren, aber nicht schnell. Das sage ich ja immer, wenn die Leute sagen, wow, das ist so Wahnsinn, was du machst, sage ich, hey, es ist nur lang, es ist überhaupt nicht schnell. Ich habe ein gutes Radl, das rollt gut, das ist kein Problem.
Oh. Jetzt verstehe ich dich gerade ganz schlecht.
Ja, jetzt war, glaube ich, kurz das Internet weg, oder?
Jetzt bist du wieder da.
Bin ich wieder da, genau.
Aber auch für lange Radfahren gibt es mittlerweile die perfekten Rennen. Wir hatten hier auch schon Sieger von Badlands, Rennen über, ich glaube, 700 Kilometer. Es gibt Rennen über 1500 Kilometer. Also mittlerweile gibt es nichts, was es nicht gibt. Das heißt, vielleicht finden wir doch noch die richtige Schublade für dich.
Dann melde ich mich jederzeit gerne wieder und dann berichte ich über meine Rennerfahrungen.
Ich freue mich drauf und ja, also am Anfang habe ich mich gefragt in meiner Recherche, ja tatsächlich, das, was ich dich auch dann direkt gefragt habe, ist es manchmal Druck und irgendwie ein dem irgendwas hinterherrennen oder ist es einfach nur die pure Freude am Sein und am Bewegen? Und in dem Gespräch würde ich sagen, ist sehr klar geworden, es ist die reine Freude. Und ich hoffe, die wirst du dir immer behalten und ich wünsche dir weiterhin viel Spaß und viel Erfolg fürs Stillsitzen bei der Bachelorarbeit.
Vielen, vielen Dank und genau das wünsche ich jetzt auch alle Zuhörer, dass man einfach einen Spaß hat draußen beim Bewegen, egal was man macht. Ich glaube, es kommt gar nicht darauf an, wie lang, wie viele Kilometer oder was man genau macht. Hauptsache, man hat dann Spaß und eine gute Zeit und ist da optimistisch und mit Freude bei der Sache.
Perfekt.
Vielen Dank, hat mir richtig viel Spaß gemacht.
Mir auch. Und ja, du bist ja Bergführerin, das heißt, irgendjemand, der irgendwann mal eine Bergführerin braucht, findet vielleicht in dir die Beste, die einen auf den Olymp bringt, den kleinen eigenen Olymp. Vielen Dank.
Sehr gern. Die Bergführer Wetterstein warten auf euch.
Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
Vielen Dank. Ciao.